So, Miki schreibt übrigens, kein Scherz, gerade seine Sternkolumne. Also er ist schon da, aber er muss kurz seine Sternkolumne noch schreiben. Da ist er. So, also man muss das einmal kurz erzählen. Miki und ich haben uns vor einem bekannten hamburgischen Café getroffen.
Ja, du kannst ruhig sagen Elbgold. Die können auch in dieser Krise, können die auch mal. Ne? Können auch, die sind zwar sehr erfolgreich, aber sie können trotzdem jede Unterstützung gebrauchen.
Es war ganz entspannt, die Sonne schien. Und plötzlich sagte Miki, ach scheiße, ich muss schnell los. Lass uns schon mal hochgehen. Es war zu diesem Zeitpunkt 5:05 und wir waren um 5:30 verabredet zum Podcasten.
Ja.
Ich muss schnell noch meine Sternkolumne schreiben.
Ja, ja genau. Die, das ist natürlich jetzt eine etwas unlautere Verkürzung. Es ist nicht so, als hätte ich sie jetzt von Grund auf angefangen.
Du hattest schon was vorgeschrieben.
Ich hatte schon was vorgeschrieben.
Im Auto auf dem Weg zum Elbgold.
Das ist absolut richtig.
mit dem iPad auf den Knien.
Mit der Sprachfunktion.
Du, ich habe tatsächlich mittels Diktierfunktion auch schon Kolumnen geschrieben.
Ja?
Die musste ich zwar später nochmal ins Reine schreiben, allerdings aufgefallen ist halt auch niemandem.
Es gibt Redaktionen, da wird das nicht mehr ins Reine geschrieben.
Ja, das ist allerdings richtig. Glaub mir, da ist, die Sternredaktion mit ihrem, verbesserungswürdigen Lektorat. Komm mal, ich will nichts gesagt haben, sonst hat man gleich schon wieder den nächsten Ärger.
Geht schon wieder gut los.
Bist du jetzt der Harald Schmidt des Sterns? Der Harald Schmidt hat ja immer vor allen Dingen ausgezeichnet, dass er Sat.1 einfach in Grund und Boden geredet hat.
Macht der Stern schon schön selbst.
Macht der selbst?
Okay.
Aber er ist nicht der Harald Schmidt des Sterns. Weißt du, was Micky Beisenherz ist? Micky Beisenherz ist, und das weiß ich aus gut unterrichteten Quellen, der Horrorpapa.
Ja, das stimmt. Der Horrorpapa, ja.
Warum denn jetzt schon wieder?
Ja, mit diesen Worten hat meine Tochter mich unlängst in Empfang genommen. Sagte er, da kommt der Horrorpapa. Ja.
Während sie aber, das muss man sagen, auch vom Elbweb stand mit einem Seesack an Barbiepuppen und sonstigen Gestrüpp.
Ja,
sie war gut versorgt. Und ich habe natürlich direkt gedacht,
aber dann,
was hab ich eigentlich, ja?
Entschuldige, aber dann muss ich und du darfst gleich sofort, vergiss den Gedanken nicht, aber man muss hinzufügen, dass Mikis Tochter vor dem Elbgold offensichtlich sehr lustige Sachen macht. Als ich kam, zählte sie gerade auf, wie viele Autos ihr Vater besitzt.
So, jetzt reicht's.
Ja, aber was hab ich denn dem Fußballgott getan, dass ich hier einen Podcast machen muss mit dem Horrorpapa und dem Gaga-Opa?
Ja, ja, sehr schön. Ja, sehr schön.
Ja. So, aber apropos Gaga. Gaga ist...
Ja, bitte, ja. Ich freue mich, dass ich hier auch mal wieder... die Ehre zu teilen, Teil dieser Sendung zu sein. Ja, bitte. Ja?
Gaga ist, dass ich jetzt folgende Werbung quasi einleiten und auch vorlesen muss, weil ich überhaupt nicht der Experte bin dafür. Ich habe nämlich ganz kurze Exkursion Folgendes gemacht. Ich habe den täglichen Börsenpodcast von Philipp Westermeier hier von OMR gehört und dachte, Mensch, das mache ich jetzt auch mal mit den Börsen.
Ja.
Und habe mir eine App runtergeladen, habe Geld investiert.
Guck an.
Ja.
Ja.
Mit dem Ergebnis, dass ich zum Höchststand Digitalaktien gekauft habe, immer schon mal haben wollte, ehrlicherweise, aber Digitalaktien gekauft habe.
Ja.
Mittlerweile, glaube ich, über 1000 Euro verloren habe.
Mensch.
Und die einzige Aktie, mit der ich zweistellig Geld gewonnen habe, ist die Aktie von Borussia Dortmund.
Ey, ich wollte gerade noch einen Witz machen und dann stimmt das tatsächlich auch noch. Aber willst du von einem erwarten, dessen finanzielle Expertise nie über das Knacksheft hinausgegangen ist, ne?
Aber Mike, mach dir nichts vor wegen Corona und so. In der Zeit hättest du 1000 Euro auch in der Brücke versoffen.
Das ist komplett richtig.
Das ist absolut korrekt, ja. Das ist richtig.
Das ist komplett richtig. Aber ich hätte vielleicht nicht auf Aktien gehen sollen, sondern ich hätte einfach mal auf visualvest.de/mml gehen sollen. Das
hätte geholfen.
Das hätte nämlich zumindest auch für mich es wäre so ein smoother Einstieg gewesen. Es ist im Grunde genommen eine App, eine Plattform für Sparverträge. Also so altmodisch das klingt, so neu ist das Ganze natürlich umgesetzt, weil es in einer App ist, weil es digital ist, weil es sich mit ETF und nachhaltigen Investmentfonds beschäftigt und weil man eben dort digital Sparpläne anlegen kann. Ab 25 Euro geht's los und kann dann sparen auf eine Weltreise oder das Eigenheim oder die Parkallee oder die Schlossallee, irgendwie sowas in der Art.
Ja.
Und das Ganze natürlich irgendwie vor allen Dingen vom Handling total übersichtlich. Ja. Schöner Exkursion. Es ist halt ein bisschen, es ist halt digital. Also das, was Deutschland nicht ist, steckt in dieser App.
Das ist absolut richtig, ja. Du musst keinen Fax an die App schicken.
Du musst auch nicht mehr haptisch quasi zu deinem Banker gehen, sondern du lädst es runter.
Gibt es das auch im App Store oder muss ich dann auf die Seite gehen?
Geh mal erstmal auf die Seite, auf visualvest.de, beides mit V, also sowohl visual, visual und West, V-E.
Visual Fest, wie wir in Baden-Württemberg sagen, Visual Fest.
Slash MML, also .de slash MML.
Ja.
Ja, und da kann ich mich doch dann auch über Chancen und Risikos informieren, oder Mike?
Genau, das muss man natürlich tun und auch dazu sagen, Chancen und Risiken der Geldanlage eben unter visualvest.de/MML. Aber auf jeden Fall ein neuer Partner hier im MML-Bereich.
Dann geht man auf die Seite und dann lächelt mich quasi Mike Nöcker an. Also wenn man, das ist ja der Hammer. Ja. Herzlich willkommen, jetzt Depot eröffnen und 50 Euro Gutschein erhalten. Schön, dass du da bist. Anlagevorschlag erhalten. Schön.
Da stehe ich auf der Witz.
Ja, du bist direkt auf der. Also bitte, Leute, lasst euch nicht von dem Nöcker abschrecken.
Ich stehe auf der Witz.
Ja, du bist da drauf. Man geht auf die App und das Erste, was man sieht, wenn man aber
Slash aber du bist doch auch da drauf.
Ja, aber doch nur abgeschnitten. Du bist in der Mitte. Du bist direkt in der Mitte. Und das soll jetzt, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein dieser gut situierte Mit-60er, lächelt einen an. Und das ist ja, aber gut.
Ist Mike Nöcker der neue Herr Kaiser?
Mike Nöcker ist der neue Herr Kaiser. So. Das ist,
das ist doch toll. Und ich muss auch eine Sache sagen, ich fand ganz toll bei diesem Visual West, das ist ein Robo-Advisor ist. Da stelle ich mir so ein bisschen vor wie den Footbonauten für Kleinanleger. Also man wird einfach mit ETFs und so, man wird direkt besser. Und natürlich gibt es auch einen Song, habe ich mir natürlich direkt zurechtgelegt, um Mickey noch mitzunehmen. Es ist natürlich klar, was die für einen Song machen werden. See My West, ne?
Mickey. See my vest, it's made of gorilla's chest.
Ja, natürlich. Ja, da ist jetzt Mike aber wie älter.
Ich wollte gerade sagen, die längeren MML-Hörer wissen jetzt, von den letzten 30 Sekunden habe ich original gar nichts verstanden.
Das ist
aber
absolut richtig.
Ich trotzdem glaube immer noch, Herr der Podcast Aufnahme hier zu sein. Oh, ja, den dann Satz habe ich aber mal schnell gerettet.
Sag doch mal die Musik an.
Das wollte ich nämlich gerade. Musik bitte. Herzlich willkommen, meine Freunde, unsere Freunde, liebe Freunde. Hier ist euer.
Es ist noch nicht ESC, Mike, beruhige dich. Ne?
Ist noch nicht.
Oder
noch nicht.
Wie man in Corona-Zeiten jetzt immer staatsmännisch sagen kann: Meine Damen und Herren, liebe Pfleger.
So.
So.
Ja. Ja.
Wir klatschen gar nicht mehr, ne?
Aus dem Impfzentrum der Herzen hier.
Für euch.
Ja.
Heute zusammengekommen auf einer Bühne in Berlin und in Hamburg. Hier ist Micky Beisenherz.
In seiner Rolle als Armin Laschet. Ja.
Und hier ist Mike Nöcker, der neue Herr Kaiser und trotzdem niemals Franz Beckenbauer. So.
Und Lukas Vogelsang, der Novabo unter den Podcastern. Habe ich neu gelernt. Ich habe nämlich gepostet.
Ja.
Ich habe mal politisch gepostet.
Ja.
Es kommt ja doch deutlich schlechter an, als wenn man was über Fußball postet.
Ja.
Ist mir aufgefallen. Und ich habe, man darf gar nicht Norbert Walter Borjans sagen, sondern man muss Novabo.
Novabo. So. Ja, den habe ich ja übrigens, also für die interessierten Leute, der ist ja bei mir zu Gast bei Timeline, bei NTV heute.
Ja.
Ein sehr netter Mann. Also sehr wirklich tatsächlich sehr sympathisch. Also er gleicht vieles aus, was seine Co-Parteivorsitzende auf der menschlichen Ebene versemmelt. Und sehr sympathisch. Sehr sympathisch, aber auch er muss natürlich Dinge verkaufen. Als SPD-Parteivorsitzender, gab schon einfach Jobs. Ne?
Ja.
Ja. Allein die Begeisterung für Olaf Scholz in einer Sendung aufzubringen, erfordert auch drei Jahre Ernst-Busch-Schule.
Ja, man muss einfach nur jahrelang in Hamburg gewohnt haben, um zu wissen, dass das vielleicht nicht die beste Idee war mit Olaf Scholz. Aber mein Gott.
Ja, aber eine bessere hatten sie auch nicht.
Na, das stimmt natürlich. Das ist also so langsam haben sie auch alle durch.
Eine Partei, in der Olaf Scholz die beste Idee ist. Das ist immer sehr politisch, ne?
Oder?
Sehr politisch.
Ich wollte auch sagen, ich habe probiert, die Überleitung hinzubekommen. Was hat euch eigentlich, oder was würde euch mehr faszinieren, wenn ihr heute Abend auf dem Sofa sitzt,
ja?
Was würdet ihr euch lieber nochmal angucken? Karl Lauterbach bei Krömer Oder ja. Jochen Breyer im Wirtshaus mit Uli Hoeneß.
So.
Bitte, ja? Auch ihr als Journalisten, ne? Müsst ihr mal begreifen, ne? Es gibt in der ganzen Geschichte, ne? Der Dietmar Hopp, der hat überhaupt nichts gemacht. Ja? Bitte. Und der arme Mann, das ist wirklich, also,
ja, interessant. Ich habe mir das später, also wir reden hier über die Doku, über die Ultras versus Joachim Hopp. Und die lief ja am Samstagabend. Was habe ich, Joachim Hopp?
Hast du schon wieder. Bei ihm ist das schlimmer. Da bricht immer der Ruri irgendwann durch.
Ja, ne,
so,
vor allen Dingen.
So
hat
sich mit Hollywood eingecremt heute Morgen, aber irgendwann kommt ihr wieder. Erstmal machen.
Nein, aber das ist meine tiefe Sehnsucht nach dem echten, nach dem wahrhaftigen Fußball, dass ich, während ich Dietmar Hopp sagen muss, noch abbiege und Joachim Hopp sage: Hier, da vorne! Da sitzen da oben auf der Tribüne, da. Hier die Fans, so, Standing Ovations, so, während ich auf den Wang sitze, so, Pickel am Arsch kriegt, da. Ja, aber das war noch eine andere Zeit. Joachim Hopp, Stahlkocher, verstehst du?
Aber
Stahlkocher.
Stell dir doch mal vor, so zwei dahergelaufene Ultras von der Schickeria fahren nach Duisburg und hängen ein Plakat auf: Joachim Hopp, du Hurensohn, und versuchen dann in 10 Minuten aus der Stadt zu kommen.
Ja.
Das hätte ich mir als Reality-Format vorgestellt in den 90ern.
Aber
wir waren nur nicht auf Zack.
Naja, aber wahrscheinlich ist der Umstand, dass ja Uli Hoeneß bei seinem ersten Einsatz als Länderspielexperte in Duisburg war und dann aber wenige Tage später im ZDF zum Thema Ultras über Dietmar Hopp, da kam dann eine Melange zustande, also Joachim Hopp, was ich eigentlich sagen wollte. Das war ja ein wirklich interessanter, weil ja, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass unsere Fans so in den letzten 2-3 Folgen am Anfang dieses Querdenker-Demo-artige Gewölle aus verschiedensten Emotionen dafür sorgt, dass sie langsam einen Schlaganfall kriegen, wenn sie die ersten 10 Minuten des Podcasts hören. Also nur der Ordnung halber. Es lief am Samstagabend diese Doku.
So Doku, weißt du? Es lief so Doku.
Ja, das mit der Ordnung ist heute auch.
Entschuldigung.
Es lief schon mal einfacher.
Okay.
Diese Doku beleuchtete die Vorgänge um die Ultras und ihre Feindschaft gegenüber Dietmar Hopp und was da eigentlich geschehen ist vor gut einem Jahr, als die Banner Hopp, du Hurensohn wieder mal hingen und dann der FC Bayern in einer beispiellosen Geste, es war die Geste des Jahres, das wissen wir, als Kalle Rummenigge Dietmar Hopps Hand ergriff über seinem Einlaufkind und sich solidarisch erklärte gegen den Hass und diese Doku ging nochmal den ganzen Vorgängen nach und versuchte zu beleuchten, was da eigentlich schiefgelaufen ist in der Beziehung der Ultras und Dietmar Hopp. So.
Man muss dazu sagen, dieses Handergreifen war eigentlich ein Stück weit die solidarischste Szene seit François Mitterrand und Helmut Kohl.
Das muss man so sagen. Ich freue mich sehr, meine lieben Bürger, dass Sie da nochmal drauf verweisen, weil das ist natürlich Solidarität. So sieht's nämlich aus. Strickjacken-Gemütlichkeit, die ich mir gewünscht hätte.
Und das war ein interessanter Film. Also war spannend zu sehen, weil man auch ein bisschen einen Einblick hatte in das Binnenleben des DFB, vor allen Dingen zu Zeiten von Grindel und Koch. Man konnte mal wieder ein bisschen darauf blicken, wie die Haute-Volée der Bundesliga, also sprich Hoeneß, Rummenigge, auf Menschen wie Hopp blicken. Wie nannte der großartige Markus Feldenkirchen Dietmar Hopp ehrpusselig Dietmar Hopp ist und wie natürlich auch die Ultras sich selbst betrachten und auch sich selbst im Verhältnis zu Vereinen wie Hoffenheim und deren Repräsentanten Dietmar Hopp. Und wir haben auch gelernt, dass der von uns hier häufig und gern zitierte Jan-Henrik Kruszewski ja dort ja offensichtlich Jan-Henrik Kruszewski heißt.
Ja, aber auch nur, weil das allen immer einfach machen will. Ich bleibe dabei. Ich bin letzte Woche zur Geschäftsstelle von Borussia Dortmund gefahren.
Ja.
Bin da zum Empfang gegangen. Da saßen zwei sehr nette und zuvorkommende Damen. Und habe gesagt, guten Tag, ich möchte zu Jan-Henrik Kruszewski.
Ja.
Was, wer? Jan-Henrik Kruszewski. Was haben wir nicht hier?
So redet halt, da keiner.
Du bist doch noch in Berlin in der Bäckerei gewesen.
Die haben auf jeden Fall, auf jeden Fall haben sie gesagt, haben wir nicht, kennen wir nicht.
Ja.
Habe ich gesagt, gucken Sie noch mal nach. Ah, Kruszewski.
Ja, Kruszewski.
Ja.
Ja, ja, Kruszewski so. Ist schon ein Hauch zu komplex für den Ruri. Der will das ja weghaben. Der Ruri will vor allen Dingen alles immer schnell weghaben. Und deswegen sagen wir ja, Kruszewski. Ne?
Apropos ein Hauch zu komplex. Das Wichtigste, was wir ja gelernt haben in dieser Dokumentation, ist ja das, was der Anwalt, Herr Schickert heißt der, glaube ich.
Christoph Schickert.
Ja, gesagt hat, was uns gar nicht aufgefallen ist. Aber es ist wichtig, dass es in der Doku nochmal zutage gekommen ist und auch wirklich nochmal klar so benannt wurde. Dietmar Hopp ist ja einer der letzten wahren Fans.
Dietmar Hopp ist vielleicht der einzige richtige Fußballfan in Deutschland.
Ja.
Christoph Schickert, ein sehr sympathischer Mann.
Ja, der Vielmann-Voldemort, wie ich ihn nenne, seitdem ich es mir gestern Abend angeguckt habe. Also unglaublich bei dieser Doku, ich habe auch Gruschetzki gleich geschrieben, habe gesagt, ich finde in dieser Doku nahezu niemanden sympathisch. Also es kommt fast niemand richtig angenehm rüber.
Witzigerweise, das finde ich eben nicht. Ich wollte sagen, witzigerweise, Reinhard Grindel war so, man hatte so ein Mühe des Momentums, wo man dachte, ach eigentlich... Ja. Wünsche ich mir Reinhard Grindel als DFB-Präsident zurück, weil es ist der Einzige, der mal irgendwie einen anderen Angang macht, als das, was es immer seit Jahren gegeben hat. Ultras böse, DFB gut, Maß aller Dinge, dürfen entscheiden was man ja auch in diesem wirklich grauenvollen...
The rule of the law.
So, in dem Satz auch noch mitbekommen hat.
Ja.
Also wirklich, was für ein alter Haufen von alten Menschen... Die überhaupt, genau, Prinzipienreiter, da kann ja jeder kommen, das haben wir immer so hier gemacht, so diese ganze
alte Nummer. Wenn du dir die anguckst und wenn die jetzt zum Beispiel die Taskforce testen oder impfen geleitet hätten, dann hätten wir alle Mitte 2025 einen Impftermin.
So.
Auch die stehen für die Behäbigkeit.
Wie hat euch denn der Auftritt, also das interessiert mich wirklich, weil ich da da war ich hin und her gerissen, also tatsächlich zwiegespalten. Wie hat euch denn dieser Auftritt von der Schickeria, also was hat der mit euch gemacht? Also die beiden Jungs, die dann noch vor die Kamera gezogen wurden, um mal das aus der Sicht der Ultras zu beleuchten. Und ich habe so gedacht, die leben auch nicht auf meinem Fußballplaneten.
Nö, genau. Also dem schließe ich mich
komplett an. Aber das wollen sie ja auch nicht.
Sie haben ja, also das fängt ja, bei mir hört es ja eigentlich schon auf in dem Moment, wo sie sagen, dass sie den kompletten Alltag, ihr ganzes Leben danach ausrichten. Das ist ja für mich dann schon, irgendwo, weiß ich nicht. Es geht ja in den tief religiösen Bereich und da bin ich in unserer säkularen Gesellschaft sowieso schon mal raus. Und von daher versucht man auf einer Verstandesebene dann Dinge zu erklären, die aber ausschließlich auf einem hochemotionalen Feld sich abspielen. Und du kannst das irrationale Verhalten, sprich auch das abgründige Durchbeleidigen von Einzelpersonen oder Bevölkerungsgruppen, sprich anderer Fans, kannst du nicht auf der rationalen Ebene erklären. Da gibt es kein Gut und Böse, kein Richtig und kein Falsch. Es gibt einfach nur ein, wie ich finde, ganz häufig sehr dämliches sich abreagieren und das kannst du nicht... Dafür gibt es keine Regularien. Dafür gibt es, das kann man auch schlecht erklären. Das kann man auch schlecht im Nachhinein erklären und sagen, ja, das muss man verstehen. Das ist die gute Emotion, das ist die schlechte Emotion. Und weil Dietmar Hopp vielleicht einen Verein mit seinem Geld hochgezüchtet hat, ist das dann plötzlich berechtigte Beleidigung. Nein, es bleibt Beleidigung. Es bleibt ein unterirdisches Niveau. Es bleibt ein absolut beschissener Umgang miteinander. Und den kannst du nicht erklären, dadurch, dass es das Gute, die gute Ausfälligkeit gibt, im Gegensatz zur schlechten Ausfälligkeit. Das kannst du nicht erklären. Du kannst nicht dich da hinsetzen und sagen, ja, das muss man mal verstehen, nein. Es bleibt am Ende asoziales Verhalten.
Aber es gibt zumindest einen Punkt, finde ich. Wenn ihr euch daran erinnert, wir haben ja hier im Podcast über die Causa Hopp relativ oft auch gesprochen. Und irgendwann gab es eine Folge, wo wir alle drei zu dem Schluss gekommen sind, dass der größte Fehler, den Dietmar Hopp eigentlich gemacht hat, ist der gewesen, dass er reagiert hat.
Ja.
Also, dass er der Erste gewesen ist, der gezuckt hat.
Total.
Weil das war ja der Punkt, dass im Grunde genommen, was ich fand, was in der Dokumentation sehr gut rausgekommen ist, ist halt, Ultra ist eine Bewegung, Ultra ist Jugendkultur, Ultra ist halt etwas, was dem Establishment nicht gefällt,
genau,
weil es das Establishment verändern möchte.
Genau.
So. Und jetzt hast du halt den Punkt gehabt, dass in ganz vielen Sachen nie reagiert wurde.
Mhm.
Man hat sich gegen Anstoßzeiten, gegen Kommerz und all diese Dinge ausgesprochen und es ist nie reagiert worden.
Naja.
Sondern es hat immer Kollektivstrafen gegeben.
Genau. Ja.
Pyro, Kollektivstrafe und so weiter und so fort.
Ja.
So, und dann zuckt Hopp und dann weiß natürlich jeder, aha, das ist also euer neuralgischer Punkt.
Ja.
Da solidarisiert ihr euch, da geht ihr Hand in Hand über den Platz.
Ja.
So. Und deswegen kam Grindel übrigens auch so gut weg, weil er eben genau das gemacht hat, was man machen muss.
Gegen
hat
die
gesagt, hier ist unser erstes Angebot. Wir wollen einen ehrlichen Dialog.
Genau.
Hier ist unser erstes Angebot. Es gibt keine Kollektivstraße.
Genau.
So, und deswegen ist das Ganze dann eskaliert.
Ja.
So, und den Punkt, finde ich, der ist richtig gut rausgearbeitet worden. Ja. Und den hat hoffentlich auch jeder etwas ältere Fernsehzuschauer im ZDF mal verstanden, dass die Welt eben nicht aus Schwarz und Weiß besteht.
Total.
Dass jeder, der einen Pyrostab in der Hand hat, eben sozusagen der Horror und das Grauen des Fußballs, das schändliche Gesicht des Fußballs ist. Und jeder, der da mit Rule of Law um die Ecke kommt, eben das Gute ist. Und insofern, das fand ich ehrlicherweise ein...
Da kam Grindel tatsächlich relativ gut weg. Mir ging es natürlich in erster Linie erstmal um die Beleidigung, ja, das Fadenkreuz und dieses gezielte Attackieren von Einzelpersonen, finde ich halt einfach generell super schäbig und da halte ich gar nichts von. Natürlich ist Dietmar Hopp auch selber sackdämlich, in dem Moment, wo er A, darauf reagiert, versucht sich juristisch dagegen zu wehren, weil du genau weißt, da sind ja letzten Endes Ultras, Fans wie kleine Kinder, du weißt genau, da gehen sie immer wieder, ging es ja völlig klar, weil die Ohnmacht der Ultras und der Fans gegen das Schweinesystem Fußball sich natürlich am ehesten immer dort zutage tritt, wo man merkt, da ist, wie du gerade richtig sagtest, der wundeste Punkt. Also da, wo eine Reaktion gezeigt wird, da wird natürlich draufgegangen.
Klar.
So, alles wird wegignoriert in dem Moment, wo du sagst, hopp, du Hurensohn, und da reagiert der DFB, da reagiert dieser Verein. Natürlich gehen die da drauf, weil sie sagen, ach, guck mal, hier kriegen wir wenigstens eine Beantwortung für unser Gefühl. Das ist ja total, total nachvollziehbar. Und dass natürlich Hopp vorher auch schon versucht hat, kritische Stimmen, wie zum Beispiel Heidel von Mainz, sich dagegen juristisch zu verwehren, dass das Heidel öffentlich das System Hopp und Hoffenheim kritisch betrachtet. Daran kannst du natürlich auch sehen, wie unglaublich dünnhäutig man dort ist. Und deswegen hat er natürlich auf seine Art auch nicht völlig zu Unrecht Sänge gekriegt. Das ist ja, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu.
Da ist ein bisschen die Frage, ob es dann doch ein Unterschied ist zwischen im Fußball, im Westfußball quasi sozialisiert zu sein, wo die Sprache sowieso viel rauer ist, oder ob man halt eben aus so einem heimatlichen
Der größte Verlierer in der ganzen Geschichte ist und bleibt ja sowieso Waldhof Mannheim, denn sie könnten eigentlich Teil dieses Berichts sein, wenn sie damals nicht so sagenhaft dämlich gewesen wären und irgendwie qua Abstimmung auf der Führungsebene sich dagegen entschieden hätten, das Geld von Hopp anzunehmen und er dann sagt, ja, da gehe ich halt in mein Heimatdorf. Na, herzlichen Glückwunsch.
Wir haben dich unterbrochen.
Nee, es ist, ich habe gedacht, dass es ja auch so interessant ist, indem du durch so eine Abwehrhaltung plötzlich die Angriffsfläche vergrößerst. Und was mir auch ein bisschen übel aufgestoßen ist in der ganzen Doku ist, dass er nicht selbst gesprochen hat. Dass er, ich finde, er gibt die unglücklichste Figur ab, indem er nicht spricht. Durch diese Absenz, das wirkt so wenig souverän.
Sie hatten ja auch keine Drehgenehmigung im Stadion, ne? Mhm.
Ja, aber das heißt, das zeigt ja auch wieder diese von dir angesprochene Dünnhäutigkeit. Und dann kannst du es nicht mehr steuern. Und dann wird plötzlich dein Anwalt Schickhardt, der wirklich unangenehm rüberkommt, plus Uli Hoeneß dein Sprachrohr. Und dann passiert sowas, dass Uli Hoeneß erklärt in einem seltsam abgehobenen Gleichnis. Also er erklärt, dass Hopp für ihn einer der gütigsten, wohltätigsten, großzügigsten Menschen ist, die er kennt. Und erzählt das durch eine Geschichte, dass Hopp auf dem Golfplatz,
für einen Apfel,
wenn der Junge mit dem Getränke-Caddy kommt, ihm auch 50 Euro für den Apfel gibt. Das ist an Abgehobenheit nicht mehr zu überbieten. Und das nicht zu merken, dass diese Geschichte, also,
und
das
für mich ist er der St. Martin von Loch 8. Das sage ich Ihnen ganz deutlich. Ja, bitte.
Ja.
Ja. Der Einzige, der sich in der Nähe eines Bunkers noch großzügig verhält, ist Dietmar.
Aber das fängt an, wenn ich das ganz kurz...
Gib dem Jungen oder dem Bub oder dem Mädel.
Nee, ja, wenn ich, entschuldige, ich weiß, dass du das gerade nervig ist, entschuldige mich dafür, aber um einmal nur noch mal zu erzählen, wie man sich so durch diese, also man sieht die Szene Uli Hoeneß erzählt vom Golfplatz. Da dachte ich schon, scheiße, ja. das läuft schief. Dann kommt der nächste Satz.
Oh nein, das geht schief.
Und dann kostet das Wasser ja 5 Euro.
5 Euro.
Und dann sagt er, und dann gebe ich 10.
Ja.
So,
ja.
Und dann kommt die Geschichte mit dem Apfel, wo Dietmar Hopp 50 gibt.
Dietmar Hopp hätte sogar im Garten Eden, hätte er der Schlange sogar einen Huni zugestellt für den Apfel. Bitte, so einer ist der Dietmar Hopp. Das hat er häufiger schon auf dem Golfplatz. Ja.
Dietmar Hopp ist unter der Woche auch nach Remscheid gefahren und hat für 6.500 Euro Happy Meals gekauft, um alle Pokémon-Figuren zu bekommen. Und die hat er dann in Sinsheim verteilt.
In seinen Kindergarten.
Aber das ist wirklich, mir ging das genauso. Ich habe das mir dreimal angehört. Und ich dachte, das macht der jetzt nicht. Das ist so weit weg von dem normalen Stadionpublikum
Das war wirklich ein genialer Verteidigungsmove. Das fand ich wirklich so gut.
Herrlich. Und da kann aber auch nur Uli Hoeneß in der Manier eines Mafia-Bosses, diesen Habitus hat er mittlerweile, also Don Uli, sich da hinstellen und sagen zu einem Journalisten, Jochen Breyer, und sagt, ihr macht euch das zu einfach. Zu einem Journalisten, ich wiederhole das nochmal. Ihr macht euch das zu einfach. Das ist ein Originalzitat. Ihr versucht immer beide Seiten.
Muss man sich mal vorstellen.
Ja, wie kann man nur? Ja. Journalisten. Ja. Was sind das für Schweine?
Jetzt muss man fairerweise
sagen, beide Seiten.
Uli Hoeneß ist selten in den Verdacht geraten, beide Seiten sehen zu wollen.
Aber möglicherweise kommt das auch daher, dass man ständig halt nur Bild und Sportbild liest.
Ja.
Hat man gar kein Gefühl dafür, dass Journalismus eigentlich nämlich beide Seiten zu hören.
Ja, aber ich fand das war wirklich toll,
Dieses Hoeneß, dieses Dramulett. Aus Hoeneß, Schickhardt und Jochen Breyer. Ist das Stück, das Thomas Bernhard nicht mehr schreiben konnte.
Aber das auf dem Golfplatz, das war wirklich auch meine absolute Lieblingsgeschichte. Da habe ich auch wirklich gesessen, weil ich dann so natürlich üblicherweise so Second- und Third-Screen noch an anderen Sachen rumdaddelte, inklusive mir selbst. Und ich in dem Moment auch dachte, Moment mal, was habe ich da jetzt gerade gehört? Ja, man glaubt ja manchmal nicht, dass solche Geschichten dann wirklich dann in so einer Doku erzählt werden. Aber das fand ich wirklich klasse.
Ja, wenn der Dietmar Hopp im Learjet fliegt, dann gibt der Stewardess auch mal ein Pico-Löchchen
aus. Als der Dietmar Hopp in seiner Firma in Bangladesch war und sich alle 14 Stockwerke angeschaut hat, er hatte der Näherin, hat er auch mal 50 Cent extra gegeben. So, bitte. Und wenn das kein guter Mensch ist, dann weiß ich es auch nicht. Wie überhaupt nichts mehr damit zu tun haben. Schauen Sie mich morgen bei RTL, da bin ich nämlich jetzt Experte. So.
Dies ist übrigens der Podcast, in dem Thomas Bernhard vorkommt, aber nicht Thomas Berthold. Wollte ich nur mal ganz kurz.
Wenn Sie Thomas Berthold sehen wollen, dann kommen Sie doch am 1. April zur Querdenker-Demo irgendwo in, keine Ahnung, irgendeine wird es schon geben. Und da steht er dann mit Dr. Görks Kokosöl eingerieben und sagt, Leute, es geht mir gut.
Was ich übrigens ein bisschen schade.
Ich habe gestern übrigens beim Duschen 99 Luftballons mitgesungen. Bin ich dann auch schon Querdenker?
Ja? Wir sind alle schon mal froh, dass du zumindest mal duschen warst. Ja. Da gehen ja im Internet auch die wildesten Gerüchte um.
Was ich ein bisschen schade finde, weil wir natürlich auch ganz kurz über RTL reden müssen. Was ich ein bisschen schade finde, ist und weil war auf dem Mund Gesicht. Schon wieder.
Ist lustig, ne?
Hast du schon wieder so ein Stück
mein
zurück?
Mein RTL.
Was ich ein bisschen schade finde, was du auch gerade gesagt hast, dass er so leicht Mafia-Boss-mäßig rüberkommt. Ich hätte ihn dann, ehrlicherweise, mir ist es zu ruhig. Ich hätte ihn dann doch, es ist so erhaben. Ich will den alten Uli zurücknehmen.
Ja, er hat der
so mit leicht hochrotem Kopf.
Ja, es fehlt halt dann doch so. Es ist im Grunde genommen, ist es ja wie früher. Hoeneß kommentiert die Leistung von Bayern-Spielern. Das ist ja Nationalmannschaft, ist ja meistens einfach der FC Bayern, nur in schwarzen Trikots jetzt, weitestgehend. Und
das ist der FC Bayern mit dem Jubiläumstrikot von Borussia Dortmund.
Es fehlt halt eben nicht nur das Rot des Trikots, sondern halt auch das Rot des Kopfes von Hoeneß.
Ja, und dieses Aufgeregte und so, das wirkt so, es ist so eine Bild. Tonschere.
Ja, aber ich glaube, wenn man da noch so gewisse Emotionalisierungsmomente einbaut, dann wird das auch noch kommen. Aber momentan, Hoeneß platzt ja immer dann quasi platzen die Kapillaren in dem Moment, wo er sich ungerecht behandelt fühlt oder seinen Verein ungerecht behandelt fühlt. Aber diese Art der emotionalen Koppelung gibt es in dem Falle noch nicht, weil er natürlich jetzt die Spiele der Nationalmannschaft natürlich anders betrachtet. So, das kann aber trotzdem noch
Hertha,
kommen.
Ich hab aus Hertha-Sicht einen sehr beunruhigenden Tweet gesehen in diesem Internet. Da stand nämlich, bedeutet das, dass Hoeneß als nächstes zur Hertha kommt? Weil seine Vorgänger bei RTL waren ja wohl Klinsmann und Lehmann. Und ich dachte, komm, wir hatten doch schon einen Hoeneß. Es reicht. Der hat 400 Stürmer.
Aber es ist schön, dass er jetzt übrigens nicht nur die Leistungen von Bayern-Spielern bewertet, sondern ja auch seine Bayern-Spezies jetzt in Position bringt, um den DFB zu übernehmen. Ernst,
bitte, ja, der kann sich soll mal aufräumen, dass sie da nicht immer weiter wursteln. Ja, bitte, sollen aufräumen, den Scheiß machen und soll mal das Präsidium freiräumen, dann soll der Karl-Heinz, soll der bitte mal an die Stelle geraten. Ja, das wäre auch eine schöne, wäre auch mal ein schön für ihn.
So als wäre das jetzt eben so ein Geburtstagsgeschenk, so ein Obst statt Obstkorb. Sag mal, Kalle, dann wirst du jetzt Präsident vom BFB.
Ich mache mir übrigens über Karl-Heinz, du kannst es so schöner sagen, ich habe es mehrfach vorm Spiegel geübt, mache ich mir übrigens mehr Sorgen als über Hoeneß. Ich dachte ja vor kurzem noch, dass die ganze Rummenigge-Kampagne, also dahinter die Idee steckt, Hoeneß zum DFB-Präsidenten zu machen, indem er alle den ganzen Wahnsinn selbst absorbiert. Jetzt habe ich ihn aber in einer anderen Doku gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr dazu auch noch gekommen seid. 50
natürlich,
Jahre Tor des Monats. Ja, pass auf. 50 Jahre Tor des Monats. Und da kommt er natürlich, glaube ich, mit 6 Toren des Monats und 2 Toren des Jahres. Mit seinen Medaillen auch. Wurde er auch vor den Greenscreen gesetzt. Er hat einen so hochroten Kopf.
Ja, das stimmt.
Also entweder hat er gesagt, ich möchte am Kopf so aussehen wie die Jacke vom Uli. Oder er hat Bluthochdruck. Oder er war im absolut falschen Solarium. Zu Hause. Also er sah sehr ungesund aus in dieser sehr, sehr guten Doku. Also Micky, du hast
die gesehen. Ja, war super.
Mike nicht,
nein.
Okay, also wenn ich darüber noch im Zuge dieser Hoeneß-Hopp- und Breyer-Doku noch sprechen kann, dass ich mir das nämlich auch noch angeschaut habe, weil das ist fantastisch gewesen. 50 Jahre.
Ja, das war
Jahre,
wirklich toll.
50 Jahre Tor des Monats. Schaut euch das an.
Cobra Wegmann gibt dem Bruce Lee. Das war wirklich das Allerbeste.
Ich habe 3 Beobachtungen, also 4 Beobachtungen gibt es. Die erste ist übrigens, einfach mal als Fun-Fact, Lukas Podolski hat in seinen ersten 2 Profijahren, also von 24 möglichen, 8 Tore des Monats erzielt. 8 von 24. Ein Drittel hat Poldi geschossen in seinen ersten beiden Profijahren, hat aber, bis er euch begegnet ist, ihr beide wart im Westfalenstadion zum Abschiedsspiel gegen England,
richtig.
Ich erinnere mich noch, DFB-Fanradio, da hat er ja getroffen zum 1-0 gegen England und erst das war sein erstes Tor des Jahres. So, das mal für die Hardcore-Fans. Und dann muss man sagen, alter Vater, Jürgen Kober Wegmann in dem Gym eines befreundeten Arztes, sah doch aus wie eine Mischung aus William Zabka als Johnny Lawrence und Wotan Wilke Möhring in Lombok.
Ja,
oder?
Also
Cobra Kai trifft irgendwie einen mit Tourette und dann sagt er, ich konnte dieses Tor nur machen, weil mein Training geklappt hat, weil schmal wie ein Gelenk und schnell wie ein Schatten. Bruce Lee. So, und du denkst so, boah, Cobra, where did it all go wrong?
Ja, jetzt muss man fairerweise sagen, also Cobra Wegmann stand jetzt nie im Verdacht, eine mathematische Gleichung zu entwerfen, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Verkehrsprobleme löst oder so. Also das ist... Das ist auch Teil der Wahl, aber war schon interessant zu sehen, was so dann aus den Leuten wird, ne? Was aus denen geworden ist und so. Da gibt es ja mehrere Geschichten und Schicksale. Spannend, also wirklich tolle Tore, tolle Typen, tolle Typinnen. Beverly Ranger, auch beeindruckend zu sehen, dass das Tor des, ich glaube, war es das Tor des Jahres oder das Tor des Monats, was sie damals geschossen hatte? Das
war auch ein Tor des Monats als
für den Bonner SC. Und das war eine geile Bude. Das war im Grunde genommen ein bisschen eine... auf der linken Seite eine leichte Kopie dessen, was damals Maradona gemacht hat gegen England. Mhm. Ganz toll.
Das mit der Hand?
Nee, das andere.
Sie haben sie ja dann auch noch in Charlotte und sie sagte einfach so lässig, ich dribbelte und dribbelte und dann dribbelte ich und dann war es ein Tor. Und ich finde, da muss man einfach nochmal sagen, weil wir sozusagen gerade ja über dieses alte, auch untergehende Deutschland sprechen, wenn wir immer über Hoeneß auf seinem Jagdschloss sprechen. Man muss sagen, also damals, Mike, du musst dir das angucken. Es gibt diese Szene, Beverly Ranger aus Jamaika, in Jamaika geboren, in London aufgewachsen, gewinnt das Tor des Monats. So, und wird begrüßt mit dem 50er-Jahre-Gassenhauer. Schön und kaffeebraun sind alle Frauen in Kingston.
Ja, ja, unglaublich, wirklich.
Und
ja, ja.
Dann sagt Ernst Huberti mit so einem, weiß ich auch nicht, Heinche-Gedächtnisscheitel in Schlohweiß, sagt dann, ja, und hier ist der lebende Beweis. Und am Ende gibt er ihr die Medaille und sagt, die können Sie sich auch an einer Kette schön um den Wahnsinn. Hals hängen. Und sie, 40 Jahre später, sitzt in Charlotte und sagt, ich weiß überhaupt nicht, was die von mir wollten. Und ich war total eingeschüchtert. Das hat mir, also, sie hat immer gesagt, I was not pleased. Aber ich konnte nicht reagieren. Es war Live-Fernsehen in Deutschland. Was hätte ich machen sollen? Alter. Ich habe mich wahnsinnig unwohl gefühlt in dieser Inszenierung. Was wollten die mir damit sagen? Schön und kaffeebraun sind alle Frauen in Kingston. Worum geht es denn hier? Geht es ums Tor? Geht es um meine Hautfarbe? Die war immer noch konsterniert, 40 Jahre
danach. Ja, das ist, wie du richtig sagst, ein schöner Beleg dafür, dass früher eben nicht alles besser war. Ne? Sondern dass es wirklich gesellschaftliche Bewegungen und Errungenschaften gibt, die wir gerne, auf die wir durchaus auch stolz sein können und an deren Fortführung wir alle gemeinschaftlich gerne und oft arbeiten sollten.
Dann möchte ich, um Mike auch wieder mit ins Boot zu holen, das nur mal kurz abbinden, weil du sagst,
Mike
Bewegung
guckt gerade nach dem Song
auf
Spotify.
Hab ich geliked.
Pass auf, nur noch mal so. Die erste Frau, die ein Tor des Monats geschossen hat, war Bärbel Wohlleben für den TÜS Rastatt.
Auch ein schönes Ding.
So. Und also da habe ich mir den Original, da habe ich die Doku angehalten und habe mir rausgeschrieben, was der Moderator der Sportschau damals wortwörtlich zu ihr gesagt hat. Und er hat gesagt, O-Ton, da habe ich gesehen, Sie können ja wirklich schon, das klingt so ein bisschen naiv, wenn ich das so sage, man ist ja erstaunt als Mann, richtige fußballerische Bewegung. Das sieht alles sehr
Wahnsinn,
nett,
ne?
Aus.
Ja, naja. Aber ist ja kein Wunder, wenn ein paar Jahre vorher Frauenfußball noch verboten war. Ja. Das ist, dann bist du natürlich auch nicht überrascht.
Ist nicht 74 auch das Wahlrecht der Frauen in der Schweiz eigentlich?
In der Schweiz, 74, ja.
Aber sie können ja wirklich schon richtige fußballerische Bewegungen. Das sieht alles eher
das aus.
Das habe ich das letzte Mal von meinem Trainer über mich gehört.
Kommt eigentlich Serdar Çelebi auch drin vor?
Nee.
Das ist nämlich der einzige Spieler, und bevor du musst dich jetzt kurz zurückhalten, bevor du jetzt was sagst, weil ist der einzige Spieler vom FC St. Pauli, der das Tor des Monats gewonnen hat. Und zwar, ich sagte doch gerade, du solltest es nicht sagen. Mann.
Ich kann doch nicht.
Hat er nicht mal 30 Sekunden geschafft.
Und zwar nämlich, es ist der erste Blindenfußballer, der das Tor des Monats gewonnen hat.
Ja.
Der hat nämlich im Finale um die deutsche Meisterschaft das Tor des Monats geschossen, spielt beim FC St. Pauli. Ich glaube, es war sogar das Jahr, in dem St. Pauli deutscher Meister im Blindenfußball geworden ist.
Ja.
Aber insofern.
Und da soll ich nichts sagen, weißt du?
Ja. Jetzt darfst du wieder.
Ich wollte nur.
Mir ist jetzt auch die Laune vergangen für den Rest der Sendung.
Entschuldige, das ist doch ein piekfeiner Beitrag, den ich hier leisten kann,
absolut.
Ohne die Doku gesehen
total.
Zu haben.
Das stimmt. Allem, du hast jetzt etwas, du bist ja sozusagen ein bisschen das Making-of.
So, darüber reden wir gleich auch noch, oder?
Bitte.
Zwischendrin reden wir aber über einen Podcast. Wir machen kurz nochmal Werbung und stellen ins Rampenlicht, den neuen Podcast von LinkedIn. Das ist
eine Business-Vernetzungsplattform, ein soziales Netzwerk mit Schwerpunkt Business, kann man so sagen. Ne?
Ja, man könnte jetzt auch sagen, LinkedIn ist da, wo früher alle auf Xing waren.
Genau.
Also die sind jetzt alle auf LinkedIn.
Genau.
Und das Ganze natürlich logischerweise größer, globaler und eben eine Business-Vernetzungsplattform. Deswegen heißt dieser Podcast auch Network, also nett wie nett.
Ja,
und
also wie freundlich.
Nett wie freundlich. Weil das ist ja, also letztlich ist ja LinkedIn genau das. Es ist ein Networking-Plattform, da wo man zusammenkommt und businessmäßig eben sich austauschen kann, von Kontakten logischerweise bis Themen. Und Network ist in diesem Fall ein Podcast, der LinkedIn-Podcast, der von Sarah Weber gehostet wird. Sie ist die Redaktionsleiterin von LinkedIn in Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux. Und sie trifft eben dort sehr interessante Menschen. Ab dem 23. März
also
geht es
Ding
los.
Läuft
also schon in der Tat. Seit 7 Tagen überall da, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, bei Apple und Ähnliches. Und
gibt schon 2 Folgen mit 2 ganz besonderen Gästen. Thomas Müller und die Bestseller-Autorin Melanie Rabe.
Oh, Die Falle. Geiles Buch.
Radio Müller hat quasi, also, ne?
Ja.
So langsam kommt er vom Platz in ein radioähnliches Umfeld.
Genau, da ist er ja durchaus auch gut aufgehoben.
Also es geht aber auf jeden Fall um Geschichten, um den beruflichen Weg, nicht immer um geradeaus gehen zu müssen, was etwas ist, wie ich finde, was insbesondere in so einem Karriere-Podcast beziehungsweise in so einem Karriereportal auch, wie ich finde, total wichtig ist, dass eben nicht immer nur der gerade gelernte Karriereweg zum Ziel wird.
Was speziell für junge Menschen sehr wichtig ist, dass man erstmal, wie es der große Philosoph Ralf Möller sagt, erstmal machen. Freunde, ja. Erstmal machen. Mit Arnie und Schlei.
Sohn eines Duisburger.
Der Sohn eines Duisburger Eisenbiegers.
Genau. So, also ja. Das auf jeden Fall. Network, der LinkedIn-Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Einfach mal reinhören, wenn man daran interessiert ist.
Ich kann, Leute, bitte, ihr könnt dort in diesem Podcast, ihr jungen Menschen könnt lernen, dass es nicht immer den geraden Weg geben muss. Tut, was euch Spaß macht, was euch Leidenschaft macht. Dann seid ihr möglicherweise später mit eurem eigenen Fußball-Podcast am Start. Und wenige Tage später bereits Millionäre! Ja, wir sind Millionäre, jetzt kann man es ja sagen. Ja. Die aber haben schön mit den Tassen abgezogen, die Trattel. Oh, Moment mal, wird das aufgenommen? Es ist immer noch eine Herzensangelegenheit. Es ist immer noch, for the people.
Apropos Herzensangelegenheit und der Blick in den Maschinenraum.
Ja.
MML, WhatsApp-Gruppe. Es war 21.06 Uhr am 26. März 2021.
Ja.
Und Micky Beisenherz schickt einen Twitter-Post.
Ja.
Oder einen, weiß ich nicht, ja, einen Link dazu.
Ja.
Vom Making-of des DFB für das Human Rights-Shirt. Ja. Oder für die Human Rights-Shirts.
Ja.
Haben die ein Video gepostet. Du postest das in unserer Gruppe und sagst, Jeez, Horror.
Ja.
Haltung aber schön durchgesponsert. Da kriegst du echt das Kotzen. Wie stehst du heute dazu?
Es hat sich nicht verändert. Ja, das ist so, das, wie soll man das sagen? Also, als die deutsche Nationalmannschaft, the artist formerly known as die Mannschaft oder La Mannschaft oder The Mannschaft.
Moment. Umfragen von Oliver Bierhoff persönlich haben ergeben, dass die Mannschaft nicht abgelehnt wird als Claim und deshalb beibehalten werden soll.
Ach so, abgelehnt wird lediglich er. Das aber die Umfrage hat er nicht gemacht. Also, die standen dann auf dem am Mittelkreis und hatten dann sich mit Buchstaben auf die Shirts gemalt, Human Rights. Also schon mal das erste Positive, sie haben es geschafft, 11 Buchstaben zu finden und die in der richtigen Reihenfolge hintereinander. Also, hätte auch nicht jede Nationalmannschaft geschafft. Ich sag nur, der Andi Breme, der Evo und ich, der Menschenrechte. Mein Menschenrecht, es war, dass ich rauchen durfte auf dem Zimmer und wenn da irgendwer kam, der Benny Vogt oder was, dass ich dir gesagt habe, Trainer, ich rauche mir jetzt noch 2 Stangen, aber ich schieße morgen der erste Freistoß, das wird ein Tor und so kam es auch, habe ich gesagt, Benny, geh ins Bett, der Effe und ich, wir wollen doch hier, wollen noch einen rauchen und noch Whisky trinken, aber ich schweife ab. Also dann stand die da am Mittelkreis und man hat das zur Kenntnis genommen und dachte, ach ja, gute Aktion, gleichwohl meines Erachtens, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, du stehst da, du ist ja meine Position erstmal, Mike wiegt schon den Kopf etwas kritisch, du stehst da, du protestierst für Menschenrechte, bist aber trotzdem Teil dieses Systems, da du ja in diesem Moment gerade drauf und dran bist, ein Qualifikationsspiel zu bestreiten für eben diese WM, gegen deren Ausrichter du ja protestierst, in gewisser Form. So, aber okay, sei es drum. Gute Aktion, auch glaubwürdig. Ich traue Goretzka und Co. diese persönliche Haltung zu. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es auch die persönliche Geisteshaltung von Goretzka und Kimmich und Co. ist, gegen die Menschenrechtsverletzung in Katar zu sein und das sehr kritisch zu sehen, dass dort über 6.000 Menschen beim Bau der Stadien gestorben sind. Dann, noch nicht mal 24 Stunden später, geht plötzlich ein Video rum, das in bester Videoclip-Ästhetik zeigt, wie die Spieler diese Shirts gestalten. Das ganze Video ist sehr professionell gefilmt, es ist sehr professionell aufbereitet, es ist professionell geschnitten, musikalisch unterlegt. Also im Grunde genommen so ein bisschen nach dem Motto, die Check24-Familie entdeckt die Menschenrechte. Und das ist so, als geht man irgendwie unter tosendem Jubel verlässt man die Bühne und Sekunden bevor man in seinem weißen Smoking von der Bühne ist, scheißt man sich in die Hose. Weil alle sagen so, es war doch alles gut. Es sah doch gar nicht so schlecht aus. Und Sekunden so denkst du so, ah, jetzt, warum denn? Was soll denn das? Und das zieht natürlich
die auf. Meinst du wie Berger auf dem Rotkreuzball?
Wie Helmut Berger beim Rosenball, genau. Und es, ja, oder wie Edmund Stoiber damals bei der feierlichen Intronisierung als CSU, CDU-Kanzlerkandidat, als er unter den Klängen von Tina Turner The Best auf die Bühne kommt und sich auf der Treppe zur Bühne hin natürlich erstmal auf die Schnauze legt. Also Stoiber hat es halt geschafft, schon beim Aufgang sich auf die Schnauze zu legen, während die Nationalmannschaft in diesem Falle beim Abgang sich auf die Schnauze gelegt hat. Aber es zieht natürlich immer die Glaubwürdigkeit, Aufrichtigkeit, die Eigenmotivation einer solchen Aktion sehr stark in Zweifel, wenn es so durchchoreografiert und inszeniert daherkommt wie das. Und das ist sehr bedauerlich, denn gerade wenn es um das Protestieren für Menschenrechte geht, ist Aufrichtigkeit und auch in gewisser Hinsicht ja auch die Kontroverse gegen das System das oberste Gebot. Und das sehe ich da in dem Falle natürlich nicht.
Jetzt erzähle ich dir meine Sichtweise und bitte, wie ich das Ganze erlebt habe. Ich gucke halt.
Ja, ein scheiß Menschenrecht. Ja? Und das ist das Problem von euch Journalisten, weil ihr nämlich immer beide Seiten sehen wollt. Es gibt der Emir von Katar hat auf dem Golfplatz. Hat er.
Ich gucke dieses Länderspiel und denke, ach du Scheiße, jetzt geht der Kack mit Katar los.
Ja.
So. Und bin relativ oft schon an dem Punkt gewesen, dass ich gedacht habe, es wäre schön irgendwie, wenn auch die Nationalmannschaft mal in der Lage wäre, ein bisschen politischer zu werden. Ja. So, weil ich weiß, dass viele das nicht mögen und dann idealerweise sagen, Politik gehört nicht auf den Platz und so weiter und so fort. Ich finde das genaue Gegenteil. Mhm. Politik gehört absolut auf den Platz. Und es wäre schön, wenn auch die Nationalmannschaft mal in irgendeiner Form sich politisch zu dem bekennen würde, was ja die Spieler sehr oft, du hast den Namen Goretzka gerade genannt, sehr oft, sehr offen und sehr deutlich plakativ auch für sich persönlich schon.
Und sehr glaubwürdig.
Und sehr glaubwürdig. Insofern habe ich in dem Moment, an dem sie sich zusammengestellt haben und Human Rights gezeigt haben, innerlich total gejubelt, weil ich das einen der größten Momente, der größten politischen Momente dieser Nationalmannschaft empfunden habe.
Absolut.
Man muss einmal dazu sagen, die sind natürlich in diesem System auch gefangen.
Klar.
Jeder von uns wünschte sich natürlich, dass diese WM niemals nach Katar gegeben worden wäre.
Richtig.
Da hat man aber damals nicht protestiert. Jetzt hängt man in irgendeiner Form da drin und weiß noch nicht so genau, wie man sich positionieren soll. Hier hat man sich zum ersten Mal positioniert und hat einen sehr großen und für ein Land wie Deutschland, das ja auch eine gewichtige Rolle auch in der FIFA und ähnliches spielt, einen Weg gewählt, der um die Welt gegangen ist. Was ich in sich als Zeichen schon mal super fand.
Ja.
So, jetzt kommt, also ab da oder bis da Jubel und ich habe mich total darüber gefreut, dass die Nationalmannschaft politisch wird und ein Statement los ist. So, und jetzt kommt für mich der totale Irrsinn, also in diesem Fall aber auch des Journalismus, weil dann am nächsten Tag Printjournalisten anfangen, ein Making-of-Video, das in jeder in jedem mittelständischen Kackunternehmen von irgendwelchen Aktionen gemacht wird, zu einem Hochglanz-Werbefilm hochstilisiert wurde. Und da muss man mal sehen, wie wenig Ahnung Print von Bewegtbild hat. Weil das, was da gemacht wurde, ist auf keinen Fall ein Werbevideo gewesen, sondern nichts anderes als die gut ausgestattete Medienabteilung des DFB.
Aber es bewirbt doch trotzdem den DFB und die Nationalmannschaft in ihrem ihrem guten Tun und
ihrer
gesunden Geisteshaltung.
Aber was spricht?
Ist doch ein Werbevideo, hat doch werblichen Charakter.
Aber ehrlicherweise finde ich dieses Video besser als oder unterstützend, was diese Aktion angeht, weil in diesem Fall sind den Spielern nicht einfach nur schnell irgendwelche vorgedruckten T-Shirts gegeben worden, die sie schnell mal für ein Foto anziehen, sondern sie haben das am Tag vorher auch noch selber gestaltet. Das heißt, es ist möglicherweise eine Aktion, die tatsächlich sehr aus dem Herzen dieser Spieler
heraus. Da kam zufällig jemand mit dem Handy vorbei und hat das gefilmt.
Aber jeder würde das doch, also entschuldige, warum?
Nein, warum? Aber nee, würde ja nicht jeder machen. Also ich finde die Spontanität einer Aktion wird ja nochmal eher dadurch unterstrichen, indem man sowas halt eben nicht filmt und eben nicht als Imagevideo noch ins Netz stellt. Das ist doch genau.
Aber ist doch wirklich warum?
Ich habe genau mein Problem mit dem, was Mike sagt. Ich habe genau darin liegt das Problem. Du bist schon froh, dass sie nicht vorgedruckte T-Shirts, also dass sozusagen die weiße Farbe nicht Beflockung ist, sondern dass da wirklich jemand mit der Rolle stand und das selber aufgetragen hat. Ich habe ein Problem damit, dass das Video sofort so wirkt, als wenn sich jemand mit Bierhoff hingesetzt hat und gesagt, pass auf, wir geben denen jetzt alle so eine Rolle in die Hand, dann werden die Buchstaben verteilt, dann kriegt der eine das H, der andere kriegt das U und so weiter. Gebt mir ein H, gebt mir ein U, kennt man ja. So, und dann fangt mal an. Also ich finde, durch dieses Making-of-Video wirkt es sofort wie eine Top-Down-Idee. Genau. Und nicht die Spieler sind gekommen und haben gesagt, ey, hast du hier noch Olli, sag mal, hast du hier noch irgendwo so eine Tapetenrolle?
Serge Gnabry ist doch nicht in den Baumarkt gegangen und hat gesagt, ich kaufe uns jetzt ein paar Rollen.
Ja, der hat ja auch keinen Click-in-Meet-Termin bekommen. aber das Ding ist doch einfach, dadurch wirkt es so abgesprochen und so inszeniert, weil durch dieses Video wird es erst eine Inszenierung. Ich habe von Anfang an nicht hundertprozentig gedacht, die sind da jetzt zum Baumarkt gegangen, haben die Rolle geholt, haben die Farbe sich besorgt und haben angefangen zu pinseln. Glaube ich schlichtweg nicht. Ja. Aber wenn ich dann noch das Video sehe, in dem es so wirkt, als hätte man ihnen das in die Hand gegeben und dann ruft Kimmich noch von hinten, das R ist ganz schön schwer.
Ja.
So, erst dadurch hat es so einen schlechten, halt einen Nachgeschmack bekommen, den es nicht gebraucht hätte.
Exakt. Es ist also genau meine Position und zeigt mir relativ deutlich, dass Bierhoff zuvorderst immer noch nicht verstanden hat, was neben dem Geschehen auf dem Platz dazu geführt hat, dass die Nationalmannschaft und die Fans mittlerweile ganz schön weit auseinander sind. Es sind genau auch solche Aktionen emotionalen Ursprungs, die dann aber durchstilisiert und durchchoreografiert und so wegvermarktet werden, die genau zeigen, dass halt einfach immer noch nicht verstanden wurde, was der Kern einer Nationalmannschaft sein sollte, nämlich auch das spontane Gefühl und die Emotionen und halt eben nicht das Orchestrierte und das Choreografierte und das Inszenierte.
Also ich verstehe das total. Ich halte es in diesem Punkt irgendwie für ein bisschen übertrieben. Also zumal es ja auch, muss man ja auch mal sehen, der Film, ich habe mir nochmal auch die Reichweiten angeguckt. Das ist jetzt nicht der Burner, aber es ist irgendwie hat nochmal 450.000 Menschen bei YouTube, Twitter und Facebook erreicht. Also ich finde ehrlicherweise, nur weil das ein bisschen, es ist wirklich, es ist kein Rocket Science, es ist irgendwie nicht mit Monster viel inszeniertem Videoeinsatz gedreht worden, da war einfach nur jemand mit der Kamera dabei und hat es am Ende zusammengeschnitten. Gut zusammengeschnitten, muss man dazu sagen. Aber
ich hätte davon kein Video gebraucht.
Ja,
du nicht.
Die Bilder waren doch schon in der Nationalmannschaft. Welt. Wo ist der denn jetzt gegen Nordmazedonien? Stadion wieder leer. Nationalmannschaft spielt vor leeren Rängen. Wo ist denn der Fanclub-Nationalmannschaft mit den Klatschpappen?
Ja? Also ich verstehe euch. Ich verstehe das
auch. Ich verstehe dich auch, Mike. Du hast ja auch einen Punkt. Aber mehr Reibung. Ne?
Aber das ist wirklich kein Werbevideo. Da ist ja noch nicht mal. Also irgendwo habe ich gelesen, dass dann dann VW-Logo zu sehen ist. Ich meine, jeder, der seinen Trainingsanzug anhat, und das hatten sie nun mal, logischerweise, weil sie den immer anhaben, wenn sie irgendwo zusammen sind und sich im Hotel aufhalten, da steht nun mal dummerweise irgendwie das Logo da drauf, aber das ist kein Film, der irgendwie von Volkswagen oder irgendeiner anderen Marke gesponsert worden ist.
Das sagst du doch jetzt wieder, weil du in deiner Volkswagen Hymnenjacke da sitzt und dir gleich noch einen Red Bull aufmacht.
Du bist ja selber Sklave des Systems. Aber der Effe, Dani Bremer und ich, wir waren immer Rebellen.
Wie kann eigentlich jemand, Oliver Bierhoff, wie kann denn jemand, der aus den zwei geilsten Sachen meiner Jugend besteht, nämlich aus Bier und The Hoff, so uncool sein? Das frage ich mich.
Ey, apropos The Off, ne? Da kannst du mal sehen, nach einem Jahr Pandemie bin ich wirklich an dem Punkt angekommen. Ich lese eine Meldung, da steht dann, Hasselhoff dreht Serie für Netflix und das erste, woran ich denke, ist der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident. Das hat ein Jahr Pandemie aus mir gemacht. Wirklich. Das kann man echt mal als Krisensymptom bezeichnen. Ja.
Wir müssen übrigens nochmal kurz erwähnen, wir haben jetzt schon gesprochen über Hasselhoff,
ja.
Thomas Bernhard, ja. Helmut Berger.
Wahnsinn, ne?
Oder?
Ja.
Was ist das für ein Fußball-Podcast?
Das ist eben mehr wie Fußball-Podcast. Ja. Das ist mein MML. Das ist mehr. Ja.
Wir haben jetzt. Wohin kommen wir?
Weiß ich nicht.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ein bisschen ein Problem, weil wir gerade über Volkswagen ja auch geredet haben. Wir haben volles Problem.
Volkswagen.
Was machen wir denn jetzt eigentlich irgendwie nächsten Mittwoch? Weil das Ding ist ja, Regensburg gegen Bremen ist ja der DFB-Pokal, der live bei Sport1 übertragen wird.
Ja, ja.
Und dann ist ja eigentlich hier die Tailgate-Tour. Wir wären ja eigentlich in Regensburg am Stadion.
Ja, richtig.
Haben aber eigentlich gar keine Zeit, um das zu machen, weil danach ja schon der Fan-Talk ist.
Ja, richtig. Und der ist natürlich aus
Dortmund.
Dortmund.
Was machen wir denn jetzt? Ja,
so wir machen Enter the Wu-Tang. Wir machen einfach, wir besetzen Sport 1.
Echt? Machen wir. Ist Sport 1 unser Kapitol?
Wir besetzen Sport. Lukas Vogelsang hat nichts verstanden. Wir besetzen Sport 1. Ich habe meine Besetzungscouch schon dabei.
Oh Gott. Aber wie meinst du das besetzen? Wirklich wie in Wackersdorf an den Zaun hängen? Und
pass auf, ich finde diesen gespielten Witz sehr, sehr gut. Pass auf,
ja, dann mach doch mal weiter.
Warte mal, ich komme mal rein. Palim, palim. Guten Tag. Sag mal, was machen wir denn eigentlich am Samstag, wenn wir gar nicht, am nächsten Mittwoch, wenn wir gar nicht in Regensburg sein können? Fahren wir vielleicht nach Dortmund, Mike?
Wenn du nicht gesagt hättest, dass es ein gespielter Witz ist, das hätte keiner gemerkt.
Doch, ich, und ich habe Bauchschmerzen dabei. So, und pass auf, und es wird von diesem Podcast ja auch ein WhatsApp, es wird ja auch ein Making-of-Video geben. Ja, wo wir dich filmen, wie sie mich filmen in Berlin, wie ich um ja, einzelne Wörter ringe.
Ja, so ist es. Ja.
So, und dann, wie ihr da steht mit so einer Rolle in der Hand und sagt, keine Ahnung, das L ist sehr schwer.
Ja.
Das L ist sehr schwer.
Also es wird auf jeden Fall ein Mashup geben. Es wird ein Mashup zwischen Tailgate Tour und Fantalk sein.
Mhm. Ja.
Es geht, glaube ich, bis Mitternacht. Also wir senden einfach... Ja. Wir moderieren auch noch die sexy Clips, wir machen
einfach
alles.
Wir machen einfach alles.
Wir machen alles bei Sport1.
Ja, das ist richtig.
Und ich habe mir das überlegt.
Ja.
Das Ding ist ja, der Fan-Talk wird ja moderiert von Thomas Helmer.
Ja.
Und wollen wir den nicht, ich meine, wenn wir den Laden schon besetzen, wenn wir im Grunde genommen, das ist ja auch ein bisschen ein Clash of Cultures.
Ja, das ist richtig.
Wir sind ja quasi der Günther Wallraff unter den Podcasts. Wir gehen dahin, wo es weh tut.
Ja, das ist absolut.
Und
man muss mittlerweile sagen, wir sind der Jochen Breyer. Das hat sich verschoben.
So, das war mal Wallraff. Ja, stimmt. Ja.
So.
Ja.
Wir könnten doch Thomas Helmer, wollen wir den so fesseln und knebeln wie den bei Asterix und Obelix?
Den Sänger, den so. Trubadix.
Ja. Den legen wir einfach so gefesselt in die Ecke,
ja.
Während wir halt ein paar Wildschweine keulen und, ja.
Machen wir also
und über Fußball reden.
Tumanix, ne? So, das ist Thomas Helmer mit der Tumanix. Ne? Ja.
Heißt er nicht Phantomtorix?
Phantomtorix, oh Gott. Ja, ist schön. Sag mal, wir haben jetzt wirklich noch überhaupt, weil ich muss mich jetzt langsam mal wieder um meine Tochter kümmern, die ist ja im Vorraum.
Aber die hat doch ein iPad und guckt.
Ja, wie lange soll sie denn da sitzen und gucken?
Wir machen nicht nach 58 Minuten Schluss.
Ist schon 58 Minuten.
Aber kann ich dann wenigstens sagen?
Ich sage ja, wir müssen ja zumindest nochmal über das Auftreten der Mannschaft auf dem Platz sprechen. Und zwar jetzt nicht mit den aufgemalten Buchstaben, sondern wie sie gespielt haben. Da haben wir noch gar kein Wort drüber verloren. Ja, da habe ich irgendwas verpasst.
Ich will dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber es ist auch die Folge, die eigentlich über Bayern gegen Leipzig sprechen müsste. Das ist nämlich am Wochenende das Topspiel.
Das ist richtig.
Und Lewandowski hat sich bei einem Freizeitkick in Andorra verletzt. Oder gegen Andorra.
Und Lukas wiederum hat schon Fähnchen in ganz Berlin aufgehängt, weil ja Derby ist. Auch du,
ich
das weiß, noch.
Ich habe mich richtig, ich werde am Sonntag auch bei Hertha Fan TV hier 030, werde ich kurz mal die Taktik der beiden Teams analysieren. Und die haben mich schon vorbereitet. Ich weiß nämlich, Andrich darf den Ball nicht zurück zum Torwart spielen. Das ist verboten seit dem Spiel in Frankfurt. Und ich habe mir auf Google Maps mal angeguckt, wo Köpenick liegt. Und ich habe mir alle S-Bahn, in Berlin gibt es diese S-Bahn-Werbespots auf YouTube, von Romano angeschaut. Romano, das ist der, der aussieht, als hätte man Putin und Greta Thunberg gekreuzt. Das ist Romano, wenn du den kennst, Mike.
Ja.
Das habe ich mir auch schon, das ist die Vorbereitung. Dann kennt man Köpenick und dann weiß man, es ist Derby in Berlin. Und natürlich habe ich 18.000 Fähnchen aufgestellt.
Und Micky als Sympathisant von Borussia Dortmund weiß natürlich auch, wie es funktioniert, wenn ein Euroleague-Anwärter in einem Derby auf einen Abstiegskandidaten trifft und wie man dann gewinnt.
Das ist mir zu um die Ecke gedacht.
Ja.
Aber ist doch viel wichtiger. Wir warten jetzt, dass er zurückkommt.
Das ich weiß
ja
übrigens auch, wie man Derbys gewinnt. Ich sage nur 1-0 gegen den Hamburger Sportverein. Forever Derby-Sieger.
Das könnte aber auch Tor des Monats werden.
Oder, ja, das ist Tor des Jahrzehnts.
Das war
Tor des Jahrzehnts. Nein, aber das Tor war wirklich geil.
Vielleicht auf dem Kiez, mein Freund.
Ja, aber es langweilt auch einen so langsam als St. Pauli-Fan immer diese ständigen Siege gegen den HSV. Es ist so, da ist mir Fahrt.
Mich langweilt als Hertha-Fan immer über St. Pauli zu sprechen.
Ich rede übrigens die ganze Zeit über dieses Derby und den wirklich beeindruckenden Sieg vom FC St. Pauli, weil mir gegenüber zwei HSV-Fans diese Sendung aufzeichnen und mir schon Drohungen entgegenfliegen, so Messer und Gurgel ab und so weiter und so fort. Ich werde gleich geköpft, wenn ich hier rauskomme. Forever Derby-Sieger.
Aber jetzt mal Wochenende. Derby in Berlin. Übrigens, schönes Zitat, das gebe ich dir noch mit. Christopher Lenz von Union Berlin, der ja bei Hertha ausgebildet wurde, bevor er dann kurz in Gladbach war und schließlich zurückgekommen ist in seine Heimatstadt, hat in Kicker letzte Woche ein ganz, ganz schönes Interview gegeben und hat gesagt, er möchte nicht, dass Hertha absteigt, aber sie sollen leiden bis zum Schluss. Und am besten auch in der Relegation.
Das ist schön. Lenz gegen den HSV.
Lenz ist übrigens einer der torgefährlichsten Innenverteidiger in dieser Saison und geht, und das habe ich gar nicht gewusst, bis ich dieses Interview gelesen habe, geht ablösefrei zur Eintracht Frankfurt. Da hat Freddy Bobic als einen der letzten Transfers noch einen aus Berlin eingefädelt. Ist das nicht verquer? Hat ein Berliner Jungen noch nach Frankfurt geholt, um dann als
Du willst jetzt sagen, du wartest jetzt darauf, dass einer von uns sagt, dass das gemein ist, weil ja demnächst und so weiter.
Ja, ich weiß nicht, also Christopher Lenz, natürlich geht der nicht zurück zur Hertha. Er sagt auch einen schönen Satz übrigens, er fiebert nicht mehr mit der Hertha oder er schaut sich das nicht an. Er schaut sich eher die Spiele von Gladbach an oder bleibt da noch in Gladbach, wenn sie da auswärts spielen, weil er da noch Spieler kennt und mit denen auch nach dem Spiel noch ein bisschen spricht. Oder die würden dann, weißt du, wenn nicht Corona wäre, würden die noch miteinander ausgehen und so. Aber er hat tatsächlich keine Bindung mehr zu dem Club in West-Berlin, obwohl er da die ganze Jugend verbracht hat. Das spricht ja auch nicht für Hertha BSC. Wenn er dann sagt, ich kenne da niemanden mehr und ich weiß auch nicht, mit wem ich mich da unterhalten sollte. Das heißt, der fährt eher nach Gladbach zum Auswärtsspiel und bleibt dann länger in Gladbach. Da waren wir schon mit der Nationalmannschaft. Der bleibt eher länger in Gladbach, als dass er in West-Berlin bleiben würde.
Ja, das finde ich allerdings auch erstaunlich. Also
spricht aber aktuell relativ wenig sowieso für die Hertha. Insofern sollten wir vielleicht dann doch noch mal ganz kurz über die wird die Meisterschaft wieder spannend, Freunde.
Hängt sie am Knie, also hängt sie am Ende an Andorra? Ist das, pass auf, jetzt müssen wir noch einmal sagen, weil wir Thomas Mernatsch hatten, irgendwas mit Max Frisch und jetzt Lewandowski und seine Knieverletzung.
Ja,
was wird aus dem Gerd Müller-Rekord?
Nee, aber ernsthaft, wieso? Also, die haben ja noch Piontek von Hertha. Der kann ja auch Mittelstürmer spielen. Ich glaube, sie haben beide sogar zusammengespielt. Aber wieso in einem Spiel gegen Andorra, wieso muss dann der derzeit beste Stürmer der Welt da auch noch mitspielen? Also entweder ist es sein eigener Heißhunger, jedes Spiel mitzunehmen und in jedem Spiel viele Tore zu machen, dann ist es niemandem vorzuwerfen. Das kann ich als Spieler total verstehen. Aber wenn er geschont werden wollte und er trotzdem eingesetzt wird, dann verstehe ich auch, warum der FC Bayern plötzlich Beef mit dem polnischen Verband hätte. Weil so ein unnützes Spiel gegen Andorra, was Polen eh gewinnen würde, und dann verletzt sich der derzeit beste Spieler der Bundesliga, das ist doch mehr als ärgerlich.
Naja, als Vereinsvertreter springst du da natürlich im Dreieck, ist ja völlig klar.
Zumal, wenn du vorher noch die ganzen Diskussionen um die Abstellung zur Nationalmannschaft gehabt hast. Also,
ja.
Erinnert euch, wir hatten ja die Diskussion, ob er danach in Quarantäne muss und ähnliches. Also, genau. Ist ja hinter den Kulissen relativ viel gemacht worden. Nein,
als Vereinsvertreter drehst du völlig zu Recht komplett durch, wenn du deine Spieler abstellst für solche absolut überflüssigen Spiele und die sich da verletzen, ist doch total klar.
So. Das stolpert.
Vor allen Dingen in dieser wichtigen Saisonphase, in der es ja nun auch wieder mal um alles geht.
Aber da stolpert der Riese über den Fußballzwerg, ne, Werner Hansch?
Komm, Micky, komm.
Das ist super, der Fußballzwerg. Nelson, du hast es gehört, da kannst du jetzt wieder üben.
Ne? Okay, aber ja. Man, glaubt ihr, dass dieses Spiel nochmal die Saison zugunsten von Leipzig kippen lässt?
Ja, weiß ich nicht. Ich meine, dafür hat wirklich der FC Bayern zu viel Qualität als der Ausfall. Ich meine, Lewandowski ist zweifelsohne der wichtigste Spieler im Sturm, aber sie haben andererseits so viel Qualität da vorne, dass sie zumindest um die Meisterschaft in Anführungsstrichen zu retten, auch mit dem in Anführungsstrichen zweiten Anzug da vorne bestehen können. Ich meine, die haben auch Choupo-Moting noch auf der Bank beispielsweise, der nun auch nun wahrlich kein schlechter ist. Also da mache ich mir jetzt relativ wenig Sorgen.
Würde ich vor jedem anderen Spiel auch sagen, aber es trifft nun mal die beste Offensive auf die beste Defensive, wenn ja. Ich das richtig überblicke. Leipzig, die sich ja vor allen Dingen seit dem Weggang von Timo Werner dadurch auszeichnen, dass sie eben hinten dicht machen ja. Und die Spiele dann auch mal knapp gewinnen. Also ein bisschen ist das so der alte Geist von Huub Stevens, aber halt mit größerer Qualität. Und gerade da brauchen die Bayern natürlich, wenn wir darüber sprechen, dass sie die beste Offensive sind. Sie sind auch deshalb die beste Offensive, weil halt Lewandowski schon 36 oder 35 Buden hat.
Klar.
So, das fehlt natürlich und dann.
Na, also im direkten Aufeinandertreffen mit, also mir geht's jetzt eher so um die Meisterschaft in Toto, im direkten Aufeinandertreffen mit Leipzig. Da wird natürlich Lewandowski schmerzlichst vermisst, weil er halt klar, er ist natürlich die mit Abstand größte Waffe. Also, wie das dann laufen wird, das müssen wir dann halt nochmal sehen. Aber generell, was die Meisterschaft angeht, über die restlichen, wie viele Spieltage sind es noch? 8? 7? Ich weiß
gar
nicht genau.
Dann noch 7 danach, ne?
Ja, da bin ich dann doch vergleichsweise entspannt.
Was sind die Bayern 4 oder 5 Punkte vor?
4. Das heißt, die Leipzig würde so auf einen Punkt rankommen. Ich glaube nicht, dass das am Ende sehr, also ich tippe auf ein Unentschieden und das wird am Ende nicht kriegsentscheidend sein.
Also ich glaube das auch, dass die Meisterschaft weg ist, also dass das Thema erledigt ist, zumal ja auch Leipzig dann doch hin und wieder eben gezeigt hat in Spielen, die sie eigentlich gewinnen müssten, die sie dann eben unentschieden oder verloren haben. Ich glaube, die sind schon super weit tatsächlich, aber noch nicht weit genug, um in diesem Jahr Meister zu werden. Nächstes Jahr vielleicht.
Aber nächstes Jahr ist der FC Bayern dann ja. Richtig stark.
Kühne These, die kühne These.
Also ich glaube tatsächlich, dass wenn sie es diese Saison nicht packen, packen sie es auch nicht in den nächsten 3 oder 4 Jahren. Das wäre jetzt mal meine gar nicht so kühne These. Aber
sie hörten die mal gar nicht so kühne These. Mit Lukas Vogelsang. Ich hab dem Jungen das gegönnt.
Aber jetzt pass auf. Bundesliga hin und her. Wir haben es ja versucht. Aber man muss dem Waisenherz auch an so einem Tag mal anhören.
Ja.
Du hast ja gesagt, du wolltest eigentlich über die Darbietung der Nationalmannschaft noch 2, 3 Sätze verlieren. Dann bist du ja entschwunden. Und das hast das Studio ja kurz verlassen. Komm, ja, so, was hat dir denn da noch unter den Nägeln gebrannt, was du unbedingt noch loswerden wolltest? Das interessiert mich persönlich.
Naja, also ich wollte zumindest, also mir hat nichts besonders unter den Nägeln gebrannt. Ich dachte, ich erwähne einfach mal, dass sie gespielt haben.
Ja.
Das ist ja vielleicht für einen Fußball-Podcast gar nicht so unerheblich, dass man mal sagt, die haben ja auch gespielt. Und haben speziell das erste Spiel mitunter durchaus begeisternden Fußball gespielt, dass er echt wirklich gut aus. Im Spiel gegen Rumänien haben sie es an der Kaltschnäuzigkeit ein wenig vermissen lassen, aber insgesamt war das eigentlich durchaus hoffnungsstiftend, was man da gesehen hat, wenn gleich die Gegner jetzt auch nicht das alleroberste Regal Europas gewesen sind.
Hast du gesehen, mit wem ich zusammen das Länderspiel moderiert habe?
Nein. Doch, du hattest Kalmund dabei, ne?
Wobei, und Christoph Daum.
Ja.
Wirklich?
Ja.
Ja.
Da warst du ja mal nicht der schlechtest Angezogene im Raum.
Aber was habt ihr denn für ein geiles Wochenende verbracht? Also, Micky hatte meinen Freund, den Philosophen Wolfram Eilenberger, zu Gast.
Geil, ne?
Ja. Bei der Sondersendung, der Wochenendausgabe von Apokalypse und Filterkaffee. Du hast Rainer Kalmund und Christoph Daum zu Gast gehabt. Wahnsinn.
Oder?
Ja. Also,
ja, dann witzig ich ist übrigens,
das ganze Tassengeld langsam mal aus.
Witzig ist übrigens, dass alle gleich geschrieben haben, dass es toll ist, dass du dich jetzt auch verkleidest. Und
ja, mach das jetzt alles.
So, darum ging das.
Ja, ja, das ist klar. Ja, interessant, ey. Christoph Daum, also ich habe ja den Doppelpass am Sonntag geguckt.
Nimm mal die Stimme. Ja. Und mach mal für die MML-Hörer nach, was du meinem Freund, dem Philosophen, gesagt hast am Freitag zu seiner Arbeit beim Philosophie-Magazin.
Ach so.
Das machst du genau mit der Stimme. Da hast du nämlich, was hast du ihm denn gesagt?
Ja, pass auf. Ich mach das jetzt mit der Christoph Daum.
Ja.
Also Christoph,
ja, bitte.
Ja, und du bist jetzt aber Wolfram Eilenberg.
Okay, ja, also gerne. Okay.
Ja, also ich ich möchte jetzt hier eine Stelle vom Philosophie-Magazin zitieren. Wolfram, du als Philosoph hast ja bestimmt auch schon mal im Philosophie-Magazin was veröffentlicht, oder?
Warte, ganz peinliche Kunstpause, Wüstengras, dann Wolfram Eilenberger. Herr Beisenherz, ich war 7 Jahre lang Chefredakteur des Philosophie-Magazins.
Komma. Das ich gegründet habe.
Das war Micky Beisenherz persönlicher Matthias Herget-Moment.
Ja, stimmt.
Das war nämlich, als ich ja Praktikant bei Elf Freunde war, habe ich ja damals Matthias Herget angerufen, habe erste Frage gesagt, Herr Herget, Sie hatten ja nur 4 Länderspiele. Wie viel?
Das ist wirklich. Ja.
Ja. Das muss man einfach
wirklich. Das war wirklich,
ich habe das 4-mal gehört. Das hat meinen ganzen Samstag gerettet.
Ja, das war wirklich eine journalistische Meisterleistung aus dem Hause Beisenherz. Wieder einmal.
Aber dann erzähle ich auch noch einen aus dem gemeinsames Fußballgucken mit Christoph Daum und Rainer Kallmund, weil ich dachte, da ist ja hier die geballte Leverkusen-Power und Leverkusen-Sympathisantenkurve und dachte, ich schleim mich mal ein bisschen ein und bringe auch also das ist ja interaktiv.
Klingt jetzt schon gefährlich.
Das heißt, die User können dann bei Facebook die ganze Zeit eben auch Fragen stellen und beispielsweise immer gerne gefordert in der Nationalmannschaft der Stoßstürmer.
Natürlich.
Wann kommt Timo Werner und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, nehme ich diese Debatte, die da parallel quasi bei Facebook gerade stattfand, nehme ich mal auf und bringe unseren Podcast auch nochmal mit rein und sag dann auch irgendwie so und dachte, ich schleime mich hier bei den Leverkusenern voll ein und sag so, dass wir ja seit anderthalb Jahren schon versuchen, unser Stürmerproblem zu lösen, indem wir hardcore dafür plädieren, dass Kevin Volland in die Nationalmannschaft kommt.
Ja.
Und erwarte jetzt großen Applaus, irgendwie so. Ja. Kalli sagt, ja,
gut. Wunderbar. Super. Endlich sagt das bei einer.
So.
Das ist einer.
So.
Und was kam?
Was kam, war Christoph Daum, der sagte, naja, das hast du aber auch exklusiv.
Ah, ist das gut.
Da wurdest du ja um ein Haar abgekanzelt.
Ja.
Ist
das gut.
Ist das gut? Mike Löcker, direkt Schnee von gestern. Ja.
Aber wie?
Ist das
ja,
gut,
Mike, du hast es versucht. Komm, das ist jetzt.
Mal gucken, was mir morgen mit Christoph Wörns passiert.
Christoph?
Kommt der auch? Das ist der Zwilling.
Hast du den jetzt absichtlich Christoph Wörns genannt?
Nein, oder was? Ich habe ihn absichtlich. Christoph.
Okay. Gut, dann schneiden wir jede Replik von mir und Beisenherz raus, weil wir die Idioten sind. In diesem Moment waren wir wieder die Idioten. Ja, Mike Necker.
Christian Wörns. Morgen.
Ich hab den
Frag ihn mal, was das sollte, diese dreckige Notbremse 98 gegen Davor Šuka. Da hat doch das Unheil begonnen.
Ich bin derzeit der beste Verteidiger der Bundesliga. Der Jürgen Klinsmann hat sich nicht für mich entschieden. Stattdessen spricht er mir irgendwas auf die Mailbox, irgendein Gesappel, was ich nicht verstehe. Das werde ich nie vergessen, Christian Wörns.
Lässt
sich da fallen wie ein Mädchen.
Christian Wörns, vom Kinn abwärts bin ich Gorbatschow.
So, haben wir alles?
Ja, ich denke,
es war so viel, ne?
Ich denke,
aber wir haben, glaube ich, alles besprochen.
Ich denke auch. Ich denke auch. Ja? Ich denke ja.
Nichts vergessen?
Also.
Wir sollten noch sagen.
Lukas muss jetzt weiter Fähnchen aufstellen.
Wir sollten aber
in
noch
Berlin
sagen, dass sich bei allem Unbill über die Nationalmannschaft und wenn es jetzt auch nur ein 1-0 gegen Rumänien war, ja, mal in diesen Zeiten wirklich ein Blick über den Tellerrand lohnt. Nämlich, weil es immer heißt, ja, gegen Rumänien oder Island, da reicht's doch, ja. Aber dann kommt doch Portugal und Frankreich bei der Europameisterschaft. Wie sollen wir diese Gruppe überstehen? Frankreich ist in die WM-Qualifikation gestartet mit einem 1:1 gegen die Ukraine und hat mal ebenso gerade mit einem verschossenen Elfmeter von Mbappé und so 2:0 gegen Kasachstan gewonnen und haben erhebliche Probleme gegen tiefstehende Mannschaften mit Fünferkette. Ja, liebe Grüße an Jogi Löw. Und Portugal,
hallo, Borussia Dortmund.
Portugal hat gegen Serbien nur 2:2 gespielt, auch wenn es da um dieses nicht erkannte Tor von Ronaldo ging, und haben aber am ersten Spiel auch nur 1:0 gegen Aserbaidschan und dann auch noch durch
das auch nicht so
Eigentor
toll.
Von den, also, weißt du, ich will das mal in Relation setzen zum Abschluss, dass man immer gleich sagt, ja, nur 1:0 gegen Rumänien und dann kommt Frankreich, ja, die kochen auch nur mit Wasser.
Ja. Ich guck mal gerade noch in die Nachrichten, ob wir irgendwas verpasst haben. Wir haben ja wieder aufgezeichnet, was bedeutet, gleich werden irgendwelche großen Sachen verkündet.
Merkel bei DSDS.
Boah, das, ganz ehrlich, also, wenn ich das sehe, wie du da singst, da, also, wenn ich mal Joachim die Eier in den Schredder packe, dann klingt das besser als die Scheiße, die du da machst. Ganz ehrlich, du klingst wie, weiß ich nicht, du klingst wie Armin Laschet, wenn ich ihm auf die Klöten trete. Wirklich, also du kommst nicht in Recall. Und das, was, und du da wiederum, wie du gesungen hast, das hat mich total getoucht. Also du kommst weiter. So, so, was sagt jetzt die eine neben mir, Malte? Und was ist er hier? Wer bist du eigentlich?
So. Das ist auch eine Jury, ey. Und dazwischen Gottschalk, das ist alles wirklich nicht mehr zu fassen, ey. Das ist doch nicht mehr meine BRD.
Ich sehe gerade auf Twitter, die ersten Tassen kommen an.
Ja.
Wir kriegen die ersten Posts. Ich hoffe, ihr habt großen Spaß damit.
So. Wundervoll.
Ja. So, aber ich gucke nochmal, ich habe Twitter durchflogen, also alles noch immer auf Corona hier. Nee, ich glaube, im Moment wird nichts bekannt gegeben.
Okay.
Kommt wahrscheinlich alles, wenn wir aufgezeichnet haben.
Das kommt ja dann, wenn die Folge erschienen ist.
Dann wissen wir,
wer das... Machen wir es wie die Jungs am Frankfurter Bahnhofsviertel, binden was ab.
Gott, er lässt nichts aus. Er lässt nichts aus.
Ich versuche hier nur ein wirklich... Also ich versuche das heraufzubeschwören, womit wir sonst immer enden. So,
ja.
Ja, das ist uns nämlich kopfschüttelnd das Studio verlässt, weil wir haben ja gelernt... Wir, yeah. Der Gag ist zwar jetzt auch schon vor zwei Wochen schon mal gemacht.
Aber sagen wir, reicht's jetzt hier, bitte, ja? Ihr auch von MML immer hier ausgewogen und die eine Meinung und die andere Meinung, das will ich überhaupt nicht mehr hören. Ja? Bitte, wir müssen alle mehr Dietmar Hopp sein. Das möchte ich aber ganz deutlich mit dieses Mal sagen. Ja? Bitte.
Ja, weiß ich auch nicht. Mir fällt nichts mehr ein.
Ja, ist doch gut.
Ich hab doch jeden Scheiß gemacht. Ich hab den Merkel gemacht. Ich hab den Hansch gemacht. Ich hab den Hoeneß gemacht. Ich hab den Daul gemacht. Jeden Kack, den Kohl hab ich gemacht. Alles hab ich gemacht. Alles hab ich für euch gemacht. Und was kriege ich dafür? Nix. Nur Scheiß. So, das ist, also, mir reicht's jetzt. Wirklich, ganz ehrlich. So, ja, danke schön. Hier, die Kollegen da draußen. Wenn ich hier rauskomme, die Kollegen, die applaudieren mir. Aber dass du mir mal da irgendwie mal ein nettes Wort sagst, das ist gar nichts hier. Aber die sind doch, die Leute sind dir scheißegal. Aber da draußen, für die mache ich das dann. Da draußen die Jungs. Leck mich doch am Arsch, du.
Meine Tochter hört das ja alles mit. Das kann ich dir ja niemals erklären. Wie willst du denn deiner Tochter erklären, dass das jetzt das lyrische Ich war? Erklär mal einer Fünfjährigen das lyrische Ich. Das war ja gar nicht ich, das war ja... Dieses Kind ist maximal noch ein Jahr, da steht das Amt vor der Tür. Das geht nicht mehr lange gut.
Da freue ich mich auf die nächste Woche. Da sehe ich euch insgesamt, also höre ich euch und dann sehe ich euch noch 3 Stunden. In diesem Sinne.
Tschüss.
Mike, große Liebe. Ciao.
Echte Liebe. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.